Herzlich willkommen im Stadtlabor,
liebe Hörerinnen und Hörer. Das Thema der heutigen Sendung, das Kasseler Modell. Für Sie am Mikro Klaus Scharke und Alexandra Sirögin. Und unsere Gäste stellen sich Ihnen kurz selbst vor.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Alexander Reichel. Ich bin Architekt und Professor in Darmstadt für Baukonstruktion und einer der Teilnehmer des Kasseler Modells.
Volker Österreich. Ich bin Leiter der Abteilung Technik bei der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft in Kassel. Wir sind Bauherr des Objektes, welches das Kasseler Modell geprägt hat.
Ja, mein Name ist Manfred Lehnhardt. Ich bin einer der Partner des Büros Baufrösche in Kassel und ebenfalls einer von insgesamt 6 beteiligten Architekten dieses sogenannten Kasseler Modells.
Ja, jetzt haben wir ungefähr mindestens schon 3-mal oder 4-mal dieses Wort gehört und jetzt ist es natürlich an unseren Gästen, mal kurz zu erläutern, worum es bei dem Kasseler Modell genau geht und welches Konzept dahinter steht.
Ja gut, dann fange ich kurz an. Also wie der Name genau entstanden ist, wissen wir bis heute nicht. Der stand auf einmal in der Zeitung. Keiner von uns hatte diesen Begriff geprägt. Aber im Rückblick kann man, also ich würde damit 2 Themen verbinden. Es geht einmal darum, dass wir nicht etwa Flüchtlingswohnungen bauen oder Wohnungen für Geflüchtete, sondern wir bauen ganz einfachen geförderten Wohnungsbau, der am Anfang von Geflüchteten belegt wird und später, wenn die irgendwann in eigene Wohnungen ziehen, mit ganz einfachen Mitteln umgebaut zu ganz normalem geförderten Wohnungsbau wird. Das zweite Thema ist die Umsetzung, also dass sich 6 Architekturbüros, das ist sehr unüblich, 6 Architekturbüros, 2 Bauunternehmen aus Kassel gemeinsam mit dem Bauherrn zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammentun und dieses Projekt in insgesamt Planung oder Beginn sozusagen bis Übergabe in 12 Monaten realisieren.
Ja, ich würde das gerne nochmal ergänzen. Ich habe das schon noch ganz gut in Erinnerung, wie der Begriff des Kasseler Modells zustande gekommen ist. Und da muss ich meinen Vorredner gerade noch ein bisschen korrigieren. Wir haben keine 12 Monate gebraucht. Vor heute fast genau 11 Monaten, nämlich am 21. November 2015, gab es im Rathaus der Stadt Kassel einen Start-up-Termin. Zu diesem Start-up-Termin waren neben den beteiligten Architekturbüros auch Vertreter der Bauindustrie, des Bauhandwerks vertreten. Zu diesem Termin wurde eigentlich nur ganz in groben die Bauaufgabe kurz beschrieben. Es sollte für Flüchtlinge gebaut werden und es gab ein Grundstück. Mehr gab es in der Vorbereitung eigentlich nicht. Und die Veranstaltung lief zunächst auch mal eher etwas zäh an, weil den Anwesenden nicht so ganz klar war, was von jedem Einzelnen jetzt eigentlich erwartet wurde. Und in diese etwas irritierende Atmosphäre brach dann nach einer geraumen Weile mein Vorredner gerade, Manfred Lehnhardt, rein und sagte, ich weiß es noch fast wörtlich, ich lehne mich jetzt mal etwas weit aus dem Fenster, aber das ist eine so spannende und interessante Aufgabe für die Stadt Kassel und ich schlage vor, dass die hier anwesenden Architekturbüros diese Aufgabe gemeinsam in einer Arbeitsgemeinschaft angehen. Und das hat eine so positive Resonanz hervorgerufen, dass dann Christoph Nolder, unser Stadtbaurat, im Anschluss sagte, er findet diese Idee so großartig und er könne sich vorstellen, dass das mal in Zukunft als Kasseler Modell in die Öffentlichkeit eingehen würde.
Ja, so ist es zum Kasseler Modell gekommen. Und man kann ja dazu sagen, dass man in der Zeit ja sehr viel diskutiert hat, wie man eigentlich mit diesem Thema der schnellen Unterbringung umgehen will. Und auch wenn man mit Kollegen in anderen Städten, in anderen Bundesländern gesprochen hat, also fast überall wurde daran gearbeitet, weg von den Containern zu kommen, also weg von den kurzfristigen Lösungen. Und das, glaube ich, hat uns als Architekten auch und sehr stark daran gereizt, einfach ein Stück Stadt weiterzubauen, dass man nicht sozusagen nur Container auf einem Feld hinstellt und dann vielleicht 2-3 Jahre wartet, bis die wieder weggeräumt werden, sondern diese Chance nutzt, dass Wohnraum geschaffen werden muss
und damit auch ein Stück Stadt erweitert. Und das hat uns eigentlich so begeistert, dass wir dann in relativ kurzer Zeit dort einen Entwurf entwickelt haben, sodass eigentlich schon 2 Monate nach dem ersten Startabtermin die Baugenehmigung vorgelegen hat, was uns heute immer noch begeistert.
Wünscht man sich manchmal, dass das bei anderen Projekten auch so schnell ginge, ja? Wenn man jetzt darüber spricht, also Sie hatten ja gesagt, ein Stück Stadt weiter bauen und also Sie haben einen Entwurf entwickelt, also üblicherweise ist es ja so, also ne, die GWG beispielsweise ist ein großes Wohnungsbauunternehmen, also hier in Kassel das größte, ne, also die Stadteigen oder die Tochter der Tochtergesellschaft der Stadt Kassel, und die beauftragt dann einen Architekten und der entwickelt dann diese Pläne. Wie macht man das mit 6 Büros? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie haben Sie das gemacht ganz konkret?
Wir haben der GWG gesagt, alle oder keiner. Und haben gesagt, wir machen das als Arbeitsgemeinschaft. Jetzt muss man dazu sagen, wir Architekten sind im Moment oder seit längerer Zeit schon in der glücklichen Lage, dass wir alle ziemlich viel zu tun haben. Und ich würde mal behaupten, einer alleine hätte dieses Programm in dieser geplanten sehr kurzen Zeit überhaupt nicht geschafft. Also es gab einfach die Notwendigkeit, auch aus diesen Kapazitätsgründen, einfach sich zusammenzutun. Wie macht man das? Die GWG hat eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt. So einfach. Wir haben einen Vertrag als Arbeitsgemeinschaft.
Das ist sozusagen der technische Weg. Und was ja auch immer interessiert, also wie geht das in der Realität? Und ich glaube, da ist uns zugute gekommen, uns allen, dass wir viel Erfahrung im Wohnungsbau haben, ja, ähnliche Themen alle schon bearbeitet haben, vielleicht auch ähnliche Ideen haben, wie sich das immer in so einer, und insofern ist zu Recht das Kasseler Modell, wie es sich auch in einer Region herausbildet, dass man über gleiche Themen im Sinne der Konstruktion, der Grundrisse, der Haustypen spricht. Und ich glaube, das hat uns dann allen gemeinsam sehr viel Freude gemacht, dass man sich plötzlich austauschen konnte und jeder hat halt eine Skizze auf den Tisch gelegt, über die man diskutiert hat, über die dann weiter bearbeitet wurde, und plötzlich hat man gemerkt, dass man unglaublich viel voneinander profitieren kann, weil von jedem kam ja sozusagen ein gutes Stück, und in dem Fall war es wirklich so, 6 gute Arbeiten ergeben dann noch bessere. Und insofern war das eigentlich eine immer sehr harmonische, reibungslose Zusammenarbeit.
Und das war eigentlich eine Voraussetzung. Man muss natürlich die Kollegen und die Arbeit der Kollegen schätzen. Ich würde so eine Arbeitsgemeinschaft nicht mit jemandem eingehen, wo ich erstmal skeptisch bin, was ist das für ein Büro überhaupt und so. Also das war eigentlich hier aber gegeben. Bei allen 6 Büros in Kassel kennt man sich als Architekten.
Aber jetzt haben die haben ja jetzt kein Büro. Also die hat 6 Beteiligten, haben ja alle eigene Büros. Hat man dann Workshops oder trifft sich ab und zu in bestimmten Räumen und dann legt man die Pläne auf den Tisch? Ja, und also
genau so. Wir haben uns am Anfang regelmäßig alle Woche oder alle 2 Wochen getroffen. Jeder ist mit einem, okay, ich bearbeite jetzt mal diesen Teil, ich bearbeite das, ich mache mal ein Rendering. Jeder hat einen Teil mitgenommen, hat sich nach einer Woche wieder zusammengesetzt und hat das auf den Tisch gelegt. Und insofern war es natürlich ein Büro. Man hat sich mal da getroffen, eigentlich abwechselnd, immer irgendwo anders. Und natürlich war es ein Büro. Es ist eine klassische GBA, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, und wir sind damit eine Arbeitsgemeinschaft.
Eigentlich war die Bildung der Arbeitsgemeinschaft auch eine logische Konsequenz aus der Drucksituation heraus. Man muss sich klar machen, im Herbst 2015 kamen wöchentlich 70, 80 Flüchtlinge hier in Kassel an. Und das lief dort bereits über viele Monate. Und die Ressourcen zur Unterbringung von Flüchtlingen waren absehbar erschöpft. Die Stadt Kassel stand kurz davor, dass das Land Hessen den Katastrophenschutzbefehl ausruft. Das heißt, dann hätten in Kassel spontan noch mehr Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Und da gab es natürlich einen enormen Handlungsdruck, und es war klar, alleine mit der Aktivierung von leerstehenden Gebäuden oder durch Umnutzung von gewerblich genutzten Gebäuden kann diese Flut auf Dauer nicht untergebracht werden. Und es musste das Thema Neubau einfach mit angedacht werden. Es gab aber auch eine klare zeitliche Perspektive. Bei normalen Prozessen, Planung und Bau eingeschlossen, denkt man über Zeiträume von 1,5 bis 2 Jahren nach, bei einer Baumaßnahme dieser Größenordnung.
2 bis 3.
Und 2 bis 3, gut, ich als Bauherr, sag mal, bin da ein bisschen sportlicher geprägt. Aber hier war das Ziel ganz klar, es sollte ein Bezug im Sommer 2016 passieren. Das heißt, wir hatten einen Planungsvorlauf einschließlich der Bauzeit von roundabout einem Dreivierteljahr maximal zur Verfügung. Geschafft haben wir es innerhalb eines Zeitraums so von Anfang Dezember bis zum 1. September 2016. Anfang September sind die ersten Flüchtlinge eingezogen. Hinzu bemerken muss ich noch, dass wir im Bauprozess knapp 8 Wochen Zeit verloren haben, bedingt durch einen sehr problematischen Zustand des Baugrundstücks. Wir mussten das gesamte Baugrundstück etwa 1 Meter hoch komplett abräumen, damit wir die Möglichkeit hatten, nach Kampfmitteln zu sondieren. Das ist in Kassel ein klassisches Thema. Und mit der vorhandenen Situation des Baugrundstücks war eine Sondierung und damit eine Freigabe des Grundstücks hinsichtlich der Kampfmittel nicht möglich.
Und was man da wirklich auch nochmal dazu sagen muss, ist, dass eben aufgrund dieser speziellen Lage, dass so schnell Wohnraum geschaffen werden musste oder reagiert werden musste, eigentlich alle Beteiligten, und da muss man wirklich alle mitnehmen, also ob das jetzt die Bauunternehmer gewesen sind oder die Behörden, sozusagen alle an einem Strang gezogen haben, und das, glaube ich, hat auch uns untereinander immer wieder motiviert, über Klippen hinweg zu gehen, weil man eigentlich gemerkt hat, dass an diesem doch sehr wichtigen Thema wirklich jeder auch das Interesse hatte, dort etwas zu schaffen, was in der Zeit und auch in einer Qualität gebaut werden konnte, wobei Qualität jetzt nicht hochwertig meint, sondern Qualität heißt sozusagen bauen für ein, ja, früher hat man gesagt, fürs Existenzminimum, also für das Geringste, was man im Prinzip braucht, also einen Schlafplatz, einen Waschplatz, einen Essplatz, mehr ist es ja eigentlich nicht. Und ich glaube, das hat uns auch, also zumindest fand ich das sehr reizvoll, auch als Architekten untereinander sozusagen ein Thema in einer Art und Weise zu bearbeiten, wie man es vielleicht dann auch weitertreiben kann. Also weil wir das, diesen Wohnraum, den wir jetzt ja im Moment überall brauchen, auch in günstigen Wohnraum, das konnte man da einfach ausprobieren und konnte sehen, wie kann ich das weiterentwickeln. Und das wäre auch schön, wenn man das in den nächsten Jahren eben weiterentwickeln könnte, weil ich glaube, dass wir genau wieder in so einem, im Moment in einer Zeit sind, wo wir eben wohnen, überall explodieren die Preise, überall explodieren die Baukosten. Und genau da sind wir eigentlich oder müssen wir als Architekten und Bauherren reagieren, um gute, vernünftige Lösungen zu finden.
Das hebt ja so ein bisschen darauf ab, dass es jetzt in bestimmten Bereichen der Stadt einen sehr, sehr großen Verwertungsdruck gibt, ne, wo dann halt auch, sage ich mal, da, das sind die Bereiche, wo dann alle gerne hinwollen, ja, also in Kasseler Westen dann eher, was ja natürlich dann genau dafür sorgt, dass die Preise eben steigen und auf der anderen Seite in anderen Bereichen ja günstiger Wohnraum ja zunehmend schwierig ist. Ne? Also das heißt, sie haben das ein Stück weit halt auch mit einer Perspektive, also gesamtgesellschaftlich oder für die Stadtgesellschaft betrachtet und nicht nur so fokussiert auf ein konkretes, schnelles Problem. Hm.
Für uns als Wohnungsbaugesellschaft war es eigentlich von Anfang an klar, eine Wirtschaftlichkeit, und wir müssen ja wirtschaftlich agieren, wir haben hier keine Mittel zu verschenken gehabt. Um die Wirtschaftlichkeit herzustellen, dürfen wir nicht nur auf die erste Nutzung als Flüchtlingsunterkunft schauen. Das, was wir von Anfang an auch gefordert haben von den Architekten, war ein Stück Wohnungsbau, ganz normaler Wohnungsbau, der in seiner ersten Phase lediglich eine etwas modifizierte Nutzung erfährt. Es ist ja auch eine Form von Wohnen. Dieses Wohnen zur Zeit, dieses Bewohnen durch Flüchtlinge ist geprägt durch eine deutlich größere Belegungsdichte. Diese Belegungsdichte ist etwa doppelt so groß wie bei normalen Wohnungen, die wir mieten oder die wir vermieten. Aber diese Liegenschaft wird nach Ablauf dieser ersten Phase als Flüchtlingsunterkunft an ganz normale Menschen in Kassel vermietet werden. Das handelt sich um Wohnungen vom 26 Quadratmeter großen Apartment bis zur 78 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnung oder Vierzimmerwohnung. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sehen, dass man nicht ausschließlich den Blick auf das Thema Flüchtlingsunterkunft lenkt. Es geht hier darum, die Stadt Kassel hinsichtlich des Wohnraums einfach ein Stück voranzubringen und weiterzuentwickeln. Und diese Chance ist da, weil natürlich auch in dieser Startphase hinsichtlich der Finanzierung relativ komfortabel ausgestattet ist. Das will ich gar nicht verschweigen. Aber diese Phase alleine reicht bei weitem nicht aus, um die Wirtschaftlichkeit herzustellen.
Okay, bis hierher. Erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir hören uns gleich wieder im Stadtlabor und machen eine kleine musikalische Pause.
Herzlich willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute, das Kasseler Modell. Wir haben bereits über den Planungs- und Entstehungsprozess gesprochen. Aber was ist denn nun entstanden? Was findet man heute in der Bunsenstraße vor?
Das im Radio ohne Bilder zu beschreiben, ist jetzt eine echte Herausforderung. So als Architekt zeigt man ja lieber Fotos. Aber die Grundidee war eigentlich, eine kleine Siedlung zu schaffen. Also nicht einfach ein einzelnes Haus, sondern eine kleine Siedlung. Also das heißt, in der Bunsenstraße stehen mehrere Häuser. Es stehen zwei, wir nennen das Hofhäuser. Das heißt, es ist ein Gebäude, was sich um einen Hof entwickelt, und es steht ein Zeilenbau, also eine kleine Zeile. Das heißt, es entstehen insgesamt drei Gebäude. Man kommt auf das Gelände zu, sieht diesen Zeilenbau. Das kann man sich vorstellen als ein dreigeschossiges Gebäude, was ungefähr 40 Meter lang ist. In diesem Gebäude sind Gemeinschaftsräume. Das ist ein Seminarraum, also wie eine als Willkommensgeste. Und danach entwickeln sich die beiden Hofhäuser, die um ein Atrium herum gebaut worden sind und damit auch einen geschützten Innenraum bieten. Und zwischen den Häusern selber ist eine gärtnerisch gestaltete Grünanlage. Anlage ist vielleicht schon etwas zu weit. Also es sind Grünstreifen, wo wir davon träumen, dass die auch teilweise genutzt werden können als Grabeland. Genau.
Das irritiert das natürlich den Vermieter vollkommen. Damit hat er natürlich überhaupt nichts am Hut, aber da muss er durch.
Ja. Vielleicht nochmal also von der Struktur. Sie haben ja so von einem Hofhaus gesprochen. Man kann sich das ja als eine U-Form vorstellen, richtig? Ja. Ja. Also jetzt bei der Architektur im wahrsten Sinne des Wortes hat ja der BDA eingeladen, hier die Kasseler Gruppe. Und die Teilnehmer durften sich fünf interessante Stadtentwicklungsprojekte anschauen, und die Bunsenstraße war eins davon, ne? Und das ist so eine U-Form, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, auch als Nicht-Experte.
Genau. Also wichtig bei der Konzeption ist oder war für uns von Anfang an, das war allgemein ein ganz wichtiges Thema im Wohnungsbau, das Thema Nachbarschaftsbildung. Also ein solches Gebäude muss es möglich machen, dass sich die Leute begegnen, dass die sich irgendwo, deshalb ist das von der Erschließung ganz klar, die Erschließung erfolgt über den Innenhof. Da kann man sich begegnen, da spielen Kinder, da begegnet man dem Nachbarn, der sitzt vorm Haus. Und es gibt die Privatseite, das ist sozusagen bei beiden Seiten die Seite zum Garten, wo man dann eventuell später auch direkt aus der Küche raus in das Grabeland sozusagen kommen kann. Also die Bildung von diesen Nachbarschaften war ein ganz wichtiges Thema von Anfang an. Die Möglichkeit zu schaffen.
Und halt auch die Bildung von Zonen, wo man sich mehr zurücknehmen kann oder wo man eben sich mehr begegnet. Und das sollte aber nicht, das sollten Zonen sein, die ganz natürlich sozusagen mit dem Weg, mit dem Erschließungsweg mitgehen. So ist um die Treppe herum, sind die Räume genutzt worden als Spielhaus, haben wir es immer genannt. Also es ist einfach eine kleine Fläche, die sozusagen bei jeder Treppe übrig bleibt. Es ist auch das Vordach gleichzeitig, und das sind 10 Quadratmeter, wo man aber auch dann mal einfach überdeckt spielen könnte beim schlechten Wetter, wo vielleicht aber auch die Wäsche einfach drin hängt. Also einfach Zonen, die ganz vielfältig genutzt werden können und damit aber dazu beitragen, dass man sich nicht anonym in diesem Haus fühlen muss, sondern dass man die Möglichkeit hat, je nach eigenem Wunsch mehr aufeinander zuzugehen oder sich in seine Wohnung zurückzuziehen. Und das führt auch zu sogenannten Laubengängen. Also das sind Erschließungswege, die eigentlich offen sind, also wo es sozusagen auch reinregnen kann, die aber dann um den Hof sich als Struktur bilden und darüber eben diese Zonen auch nach außen erweitern. Also die eigentliche Wohnung erweitert sich statt Balkone über diesen Laubengang zu dem eigentlichen inneren Hof. Und damit hat man auch die Möglichkeiten, einen sehr schönen Austausch untereinander zu finden.
Unser alter Bürogründer Michael Wilkens hat den Begriff des vollständigen Wohnens geprägt und immer sehr hochgehalten. Und das ist, glaube ich, ein kleines Teil davon, was wir hier geschaffen haben. Zum Wohnen gehört eben doch mehr als die drei Zimmer, Küche, Bad. Es gehört einfach diese Begegnungsfläche, der Werkstattraum, der kleine Gemeinschaftsraum, die Möglichkeit des Spielhauses, das Grabeland, das gehört einfach alles zum Wohnen dazu. Und ich denke, wir haben hier gute Ansätze dazu geschaffen. Hm.
Wichtig zum Verständnis der Architektur ist sicherlich noch, dass die Flüchtlinge dort nicht in einer klassischen Gemeinschaftsunterkunft leben. Das heißt, jeder in irgendwelchen Zimmern und die notwendigen Funktionen wie Kochen und Körperpflege finden in allgemeinen Bereichen statt. Die Flüchtlinge in der Bunsenstraße wohnen in abgeschlossenen Wohnungen in unterschiedlichen Größen, sodass wir dort im Betrieb auch darauf reagieren können, in welchen Familienzusammenhängen die Flüchtlinge zu uns kommen. Es ist möglich, dass die Menschen im Familienverband in einer eigenen abgeschlossenen Wohnung dort leben. Es ist auch möglich, dass sich zum Beispiel alleinreisende junger Männer in einer Art kleinen Wohngemeinschaft dort zusammenfinden. Je größer eine solche Wohngemeinschaft wird, desto spannungsreicher ist ja häufig auch das Zusammenleben. Aus diesem Grund haben wir die maximale Belegung von unseren Wohnungen bei 8 Menschen abgegrenzt.
Und jetzt haben wir ja gesagt, Architektur ohne Bilder beschreiben, muss man natürlich noch ein bisschen weitergehen. Also wie sieht das, also aus was besteht das Haus? Das Haus besteht aus Mauerstein. Es ist verputzt. Und diese Farbe ist eine etwas dunklere Farbe und dazu kontrastieren die Fenster, die sogar Fensterläden erhalten haben, um einfach auch dort wieder sozusagen, also uns war es wichtig, einen Ort, eine Heimat zu schaffen für diejenigen, die da wohnen. Und das haben wir versucht mit eigentlich ganz normalen Mitteln, die man überall in der Stadt findet, dort auch wieder zu spiegeln, die trotzdem aber in einer Art zusammen zu komponieren, dass man sofort sieht, aus welcher Zeit das Haus trotzdem ist. Das kann man vielleicht ganz gut auch an den Satteldächern ausmachen, die Häuser nämlich auch haben.
Erklären Sie kurz, was ein Satteldach ist. Also das war einfach das nochmal. Ja.
Also ein Satteldach ist das klassische Dach, was mit normalerweise 45 Grad, also ein Ziegeldach sozusagen oben auf dem Gebäude ist. Und die Interpretation, die wir dort vorgenommen haben, ist, dass alle diese Neigungen unterschiedlich sind. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Dächer unterschiedliche Neigungen haben und dadurch ein sehr lebendiges Bild kriegen. Aber trotzdem hat man noch sozusagen die traditionelle Wahrnehmung des Hauses, sodass sich alle wohlfühlen, sowohl die neu sind, als auch die vielleicht sozusagen dieses alte Haus haben. Und wir haben es weiterinterpretiert, weil das hat uns auch, glaube ich, auch gemeinsam, Manfred, sehr viel Spaß gemacht. Also wie kann ich denn jetzt plötzlich dieses Ziegeldach, was ja eigentlich auch Geld kostet, wie kann ich das denn noch vereinfachen? Das ganze Dach besteht jetzt aus Metall. Das sind große Bahnen, die in einem Stück sozusagen das muss ich jetzt auch dann erklären wieder, also vom First, das ist der höchste Punkt, bis zur Traufe, das ist der Übergang vom Dach zur Wand, in einem Stück Metall draufgelegt worden sind. Damit relativ einfach, relativ schnell auch das funktioniert. Und das waren so Dinge, die uns eigentlich immer beim Bauen gemeinsam mit dem Bauherrn auch Freude gemacht haben, dass wir immer gesucht haben, wie können wir denn Dinge ganz einfach interpretieren, dass die trotzdem eben eine gute Gestaltung haben, aber nicht sozusagen eine aufwendige, sprich eine teure Gestaltung haben müssen. Das zieht sich eigentlich durch das ganze Haus und ich glaube, das ist das, wenn man das jetzt so versucht eben zu beschreiben, wenn man hingeht, hat man das Gefühl, das ist ein sehr, ja, also sehr einer, ja, und einer der Teilnehmer bei der Exkursion meinte es ja wie am Mittelmeer, also sozusagen, also positiv sozusagen Ferienstimmung, ja, und das muss man dann eben auch sehen, dass man es schon schaffen kann mit einfachen Materialien, mit einer einfachen Architektursprache, mit dem Zurücknehmen von Shishi, muss man eigentlich sagen, auch tatsächlich gute Häuser hinkriegen kann.
Und es darf trotzdem nicht billig aussehen. Also wir haben sehr bewusst kein, ja. ich sage jetzt einfach mal, Well-Ethernet-Dach, das wäre vielleicht sogar noch ein paar Euro billiger gewesen, sehr bewusst nicht eingesetzt, weil das hätte barackenmäßig billig ausgesehen. Jetzt haben wir die eben beschriebene Metalldachbahn, die sieht sehr hochwertig aus, ist aber eigentlich auch ein ganz einfaches Material.
Industrieprodukt, ja.
Industrieprodukt, ne? Also das war auch sehr wichtig. Es darf nicht billig aussehen, aber es darf auch nicht zu teuer aussehen, sonst werden die Nachbarn neidisch. So. Also es ist ein solides, gutes Mittelmaß. So.
Ja. Und das heißt, also wir hören ja hier, dass das also, oder nochmal anders gefragt, jetzt waren die Bau ausführenden Firmen, die saßen ja gleich mit am Tisch, ne? Und haben die dann manchmal gesagt, liebe Architekten, das ist jetzt ein bisschen zu weit oder da wird es zu teuer. War das wichtig, war das gut, dass man die dabei hatte, um dieses Objekt in dieser Form, also schnell bauen und trotzdem qualitativ hochwertig bauen, dass man das halt auch gut in die Reihe bekommen hat?
Also da würde ich sagen, das war sehr wichtig. Wir hatten hier ja wirklich diesen Glücksfall, kann man sagen, dass wir einmal die Gestaltungsseite, die Architekten, die Produktionsseite, die Bauunternehmen und die Projektsteuerungsseite, also der Bauherr, ich nenne es jetzt mal die Steuerungsseite, dazu kommt noch die Kommune mit der ganzen rechtlichen Genehmigungsseite, dass die von Anfang an am Tisch saßen und von Anfang an auch klar war, das sind jetzt zwei Kasseler Baufirmen, in Anführungsstrichen, das sind keine Holzbaufirmen, sondern klassische Rohbaufirmen. Also wie bauen die am einfachsten und schnellsten? Und darauf haben wir uns natürlich sofort eingelassen auch. Weil am schnellsten baut man, wenn man mit bekannten Methoden baut. Das ist eine alte Erfahrung. Also auch wenn es ganz normal Stein auf Stein ist, wette ich, es ist schneller gegangen, als hätten wir Holzsystembauten irgendwie entworfen. Und das war wirklich ein Glücksfall, dass wir von Anfang an mit denen zusammensaßen, die uns aber überhaupt nicht in die Gestaltung reingeredet haben, aber durchaus bei einigen Details gesagt haben, ach, das könnten wir so und so einfacher, nicht billiger, sondern einfacher und schneller machen. Das war so auch gelaufen.
Also es ist eigentlich so, wie man früher so von so einer Art Werkhütte gesprochen hat, also dass die Beteiligten alle am Tisch saßen, jeder eben seinen Fund mit hineingebracht hat, also von den verschiedenen Seiten und immer der Wille da war, die beste Lösung, also im Sinne des Projektes dort umzusetzen. Und ich glaube, das merkt man auch bei einigen Details, die also tatsächlich so in so einer ganz schönen, robusten Einfachheit dort umgesetzt werden konnten, was man wahrscheinlich, wenn man das lange ausgeschrieben hätte, weder die Zeit zum Zeichnen gehabt hätte, noch hinterher dann alles zusammengeführt hatte. Also das halte ich für einen sehr guten Weg eigentlich.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank nochmal an unsere Gäste. Wir machen nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Das Kasseler Modell ist unser Thema heute, also ein Objekt an der Kasseler Bunsenstraße, wo jetzt erst einmal Geflüchtete leben sollen. Wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte sozusagen beleuchtet, ne? Also so ein bisschen von außen und auch von innen. Jetzt nochmal die Frage an die Techniker. Jetzt gilt es ja, wenn man ein Gebäude so erstellen möchte, dass es jetzt erstmal einem bestimmten Zweck dient, dann aber einem anderen Zweck oder einer anderen Form der Wohnnutzung zugeführt wird. Was muss man da alles im Vorfeld beachten, damit das funktionieren kann?
Ja, es sind im Nachhinein dann doch sehr wenige Dinge. Aber die Planungsintelligenz steckt im Prinzip in dem Raster des Gebäudes, also in den Zimmergrößen, in den Raumgrößen, die man für verschiedene Nutzungen nehmen kann. Jetzt ist zum Beispiel in einem Zimmer, um sich das vorzustellen, sind zwei Flüchtlinge beheimatet. Nachher ist das Zimmer ein Schlafzimmer oder ein Wohnzimmer. Und was wir eben sozusagen dort angelegt haben in den Mauern, sind teilweise Stürze, um hinterher eine neue Türöffnung hineinzubringen, so dass man aus einer Zweizimmer- oder aus einem Zweizimmer-Unterbringung dann hinterher eine Dreizimmer-, eine Vierzimmer-Wohnung machen kann, dass man aber vielleicht auch aus einer Vierzimmer-jetzigen Wohnung drei
Einzimmer-Apartments für Studenten machen kann. Das heißt, es sind auch Wege angelegt für die Installationen. Die sind noch nicht eingebracht, aber die Möglichkeit ist vorhanden, die später dort sozusagen anzuschließen. Und insofern ist das diese Intelligenz, die vorher in die Planung geflossen hat, kommt dann in nach dem Umbau sozusagen dem neuen Mietern dann zugute.
Also ich will es nochmal ergänzen, wir haben ein Raster gewählt von, ich sage jetzt mal, das sind ca. 3,60 Meter Innenmaß, ein Raster über fast die ganze Siedlung, wo wir mit diesem Maß 3,60 Meter jede dieser Einheiten zerlegen können in ein klassisches Studentenapartment. Das war so ein bisschen auch die Idee, wir sind hier hochschulnah, es fehlen Studentenwohnungen, also wir machen eine Siedlung, wo wir im Extremfall nachher lauter Studentenapartments draus machen können, also das zurückbauen können auf diese Achse. Deshalb auch diese Laubengangerschließung. Ich kann also jedes Zimmer im Prinzip von diesem Laubengang erschließen. Und eben die Kunst war es, dann in jeder Wohnung ohne große Umbaumaßnahmen jetzt schon die Installationen vorzudenken. Also ich kann wirklich mit geringen Umbaumaßnahmen das nachher auf diese Struktur zurückführen. Und zwei Studentenwohnungen zusammen ist die Dreizimmerwohnung. Und drei Wohnungen zusammen ist mit einem zusätzlichen Wanddurchbruch die Vierzimmerwohnung. Das ist eigentlich die Idee. Die musste schon weit vorgedacht werden. Thema Installationen, Durchbrüche. Ganz anderes Thema ist, wir sagen, das ist klassischer Wohnungsbau, Schallschutz. Also wir haben Decken in den Häusern, die erfüllen die ganz normalen, relativ hohen, in Deutschland relativ hohen Schallschutzanforderungen, energetische Anforderungen. Wir haben zwar kein Passivhaus, aber das Gebäude erfüllt, so wie es gebaut ist, die heutigen 2016 NF-Anforderungen.
Energieeinsparverordnung.
Energieeinsparverordnungszahlen. Also es ist insofern weit vorgedacht in den Rückbau oder Weiterbau später in den klassischen geförderten Wohnungsbau.
Und könnte man das dann, also wir reden ja über ein modellhaftes Projekt, dann auch irgendwie das Weiterdenken, also das in den, weil der soziale Wohnungsbau, der ist ja irgendwann mal aufgegeben worden, ja, also so weitestgehend, ja, also so das und dann das, was gefördert wird, ist nicht mehr so besonders viel, da sind manche mittlerweile nicht mehr so glücklich drüber, weil man als Kommune auch bestimmte Steuerungsmöglichkeiten irgendwie verliert, also wie stellt sich das beispielsweise für die städtische Wohnungsbaugesellschaft dar, sowas mal zu experimentieren?
Das war ein Gedankenansatz, den wir von Anfang an mit in das Projekt hineingebracht haben. Wir können im Moment noch nicht präzise sagen, welche Wohnungen denn in 6-7 Jahren tatsächlich der Markt fordern wird. Möglicherweise sind das, wie Manfred schon gesagt hat, die studentischen Apartments, vielleicht sind das aber auch ganz andere Wohnungsstrukturen. Deshalb war unsere Anforderung an das Architektenteam, hier ein Bausystem, ein Baukastensystem zu entwickeln, welches uns nachher in die Lage versetzt, mit möglichst geringen Nachrüstkosten ganz unterschiedliche, ich will nicht sagen beliebig, aber ganz unterschiedliche Wohnungsgrößen nachher zu realisieren. Ein Extremausprägung hat Manfred eben schon beschrieben. Wir sind in der Lage, alle derzeit ca. 180 einzelnen Plätze nachher aufzulösen in studentische Apartments, a 26 Quadratmeter. Wir sind aber auch in der Lage, die Anlage umzubauen, durchgehend in vier Zimmerwohnungen mit allen Zwischenstufen, mit allen Mischformen dazwischen. Das gibt diese Baustruktur her. Die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang war unter anderem auch, die Haustechnik bereits daraufhin vorzuarbeiten. Denn wenn ich nachher mal lauter selbstständige kleine Einheiten haben möchte, muss ja auch jedes studentische Apartment ein eigenes Bad bekommen. Und das jetzt bereits vorzurichten, das war schon eine planerisch ganz beachtliche Herausforderung. Und ich muss auch in der Lage sein, zu einem späteren Zeitpunkt jede einzelne denkbare Einheit auch separat für sich abzurechnen. Das heißt, die Versorgungskreise müssen auch entsprechend aufzuteilen und zu trennen bzw. zusammenzulegen gehen. Wenn man weiß, dass Leitungen heute regelmäßig eigentlich total versteckt liegen Also entweder im Fußbodenaufbau oder irgendwo in der Wand. Dann kriegt man vielleicht eine Idee davon, welche Herausforderung dort auch an die haustechnische Ingenieurfraktion gestellt war. Und auch das hat in hervorragender Art und Weise funktioniert.
Jetzt war ja nochmal das Thema, wie kann man das weiterdenken oder wie, was kann man, also ich glaube, das Spannende oder das, was dort im Moment als Vorlage vorhanden ist, ist die Typologie des Hauses. Und in der Typologie steckt diese Flexibilität drin. Und das ist ja etwas, eigentlich, das Schöne an Häusern ist ja, wenn die auf Jahre hinaus ihren Charakter behalten, aber trotzdem immer anders genutzt werden können. Also Vordere Westen wurde ja mal angesprochen, ja, die Häuser sind jetzt auch alle über 100 Jahre alt, werden aber trotzdem immer noch gerne genutzt, auch wenn andere Wohnformen mittlerweile dort eingezogen sind. Und das, glaube ich, ist auch die Chance an dieser Typologie, dass die einfach, und damit ist sie eben auch sehr nachhaltig, dass wir hoffen, dass die Tragstruktur, dass die Installationsstruktur so flexibel sein wird in vielen Jahren, dass sie auch immer wieder auf andere Bedürfnisse reagieren kann. Und das, glaube ich, ist ganz spannend, an diesen Typologien weiterzuarbeiten, weil wir haben ja auch vor, sagen wir mal, wenn man so in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts guckt, als es ja auch eine sehr starke Wohnungskrise gab, genau da hat man sich ja auch damit beschäftigt, wie kann ich Wohnung für Wohnungen schaffen, die das haben, was man braucht, aber eben nur mit dem Aufwand, den der Einzelne auch leisten kann. Also das ist ja sozusagen dieses Wohnen für das Existenzminimum. Und das, glaube ich, ist das Spannende an dieser Typologie. Und insofern, wir können uns gut vorstellen, dass diese Form, diese Typologie, diese Herangehensweise auch übertragbar ist, auch nicht nur in Kassel, nicht nur in anderen Stadtgebieten, auch in anderen Städten, also weil einfach, ich glaube, dass das Bauen heute durchaus hochwertige, gestalterisch hochwertige Standardbauten braucht, um diese Bedürfnisse decken zu können. Nur individuelle Schnickschnackbauten werden uns nicht weiterbringen.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir machen nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Stadtlabor. Unser Thema, das Kasseler Modell heute. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört zu den Herausforderungen und zu den Möglichkeiten, die wir damit haben und auch dem Modellcharakter dieses Objektes. Was eine relative Besonderheit ist, wenn man jetzt über das Thema der Unterbringung von Flüchtlingen nachdenkt, das heißt, dass die GWG als Betreiber hier auch auftreten wird. Also üblicherweise ist es ja so, dass das Deutsche Rote Kreuz oder die Caritas, die mieten irgendein Objekt und dann betreiben sie das. Und der GWG ist es ja sehr wichtig gewesen, hier auch eben Betreiber dieser Liegenschaft zu sein, in der Zeit, wo die Geflüchteten dort leben werden. Warum?
Uns war es wichtig, dass wir eine Kontinuität in der Nutzung und auch in der Qualität der Nutzung über die gesamte Perspektive, über die gesamte Lebensperspektive dieser Gebäude behalten. Und in dem Moment, wenn wir den Betrieb oder die Betreuung der Flüchtlinge aus der Hand gegeben hätten, hätten wir auch den Einfluss verloren darüber, was mit diesem Gebäude in den ersten 5 bis 7 Jahren passiert und hätten möglicherweise mit einer, ja, beschädigten oder nicht mehr so ohne weiteres nutzbaren Bausubstanz hinterher wieder erneut ins Rennen gehen müssen. Das heißt, es ist eine ganz wirtschaftliche Überlegung. Wir möchten natürlich für den Moment, wenn wir in eine Nachfolgenutzung übergehen, möglichst wenig nachinvestieren müssen. Das hat uns veranlasst, auch diese Phase der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft dort selber möglichst mit eigenem Personal zu organisieren. Eigenes Personal heißt in diesem Fall nicht, dass es GWG-Mitarbeiter sind. Es gibt einen GWG-Mitarbeiter direkt vor Ort, das ist der Hausmeister. Der kümmert sich um die technischen Belange des Gebäudes. Ansonsten sind die betreuenden Mitarbeiter sind fest angestellt bei dem GWG-nahen Nachbarschaftsverein Piano e.V. Und über diesen Verein, der ist schon seit vielen Jahren etabliert, wir betreiben über diesen Verein zahlreiche Stadtteiltreffpunkte hier in Kassel, wird eine Betreuung der Flüchtlinge sichergestellt. Ergänzt wird diese Betreuung durch hauptamtliche Mitarbeiter bei Piano e.V., durch zwei, ich sag mal, angedockte, ergänzende Projekte auf Ehrenamtsbasis. Das eine ist das Projekt der Alltagsbegleiter. Das ist ein Projekt, bei dem ganz normale Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel ehrenamtlich dort die Begleitung der Flüchtlinge übernehmen, für den Moment, wenn sie aus der Flüchtlingsunterkunft in der Bunsenstraße herausgehen. Denn in dem Moment, wenn die Asylverfahren abgeschlossen sind, beziehungsweise wenn sie einen gesicherten Status haben, müssen die Menschen ja aus der Gemeinschaftsunterkunft, die ja letztendlich von der Stadt Kassel dort belegt wird, müssen sie aus dieser Gemeinschaftsunterkunft wieder heraus und sich dann auf dem ganz normalen freien Wohnungsmarkt versorgen. Und um diesen Schritt in die Selbstständigkeit, und dieser Schritt in die Selbstständigkeit bedeutet natürlich auch einen ganz entscheidenden Schritt auf dem Weg der Integration in unsere Gesellschaft, um dort Unterstützung zu leisten, organisieren wir eine Alltagsbegleitung, so dass den Menschen bei ganz einfachen Fragestellungen geholfen werden kann. Das geht über Behördengänge, das geht dahin, dass die Menschen, wenn sie in der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen, in ein anderes Gebäude einziehen, dass dort die Alltagsbegleiter mitgehen, die Flüchtlinge in der Hausgemeinschaft einmal vorstellen, mit denen also einmal Klingeln putzen gehen. Es sind so banale Dinge, wie funktioniert das mit der Mülltrennung in Deutschland. Und es gibt ja so viele Alltagsdinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, die für Menschen aus anderen Kulturkreisen aber noch sehr fremd sind. Und um sie dort an unsere Kulturen heranzuführen, gibt es einfach ein Hilfsangebot, ein Begleitungsangebot. Ein weiteres Projekt ist dort an unser großes Thema Sorge für Flüchtlinge angekoppelt. Das ist ein Projekt, das nennt sich Jeder für jeden. In diesem Projekt sind wichtige Partner in einem großen Netzwerk zusammengeschlossen, von der Wirtschaftsförderung über das Regionalmanagement. Die GWG ist selbstverständlich dabei, die Stadt Kassel ist dabei, das Jobcenter ist dabei. Da geht es darum, die Menschen an Arbeit heranzuführen. Wir nehmen damit selbstverständlich nicht dem Jobcenter die Arbeit weg. Es ist eine ergänzende Form, wo es im Wesentlichen darum geht, die Flüchtlinge dort abzuholen, wo sie herkommen, dort auch zu schauen, welche Qualifikationen bringen sie mit, um abzugleichen. Qualifikation auf der einen Seite und Profilnachfrage der Arbeitgeber auf der anderen Seite. Dazwischen liegt ja regelmäßig auch eine Riesensprachbarriere. Und das sind Dinge, wo wir, glaube ich, mit unserem Projekt sehr gut unterstützend zur normalen Vermittlung in Arbeitsstellen Beitrag leisten können.
Ja, wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben jetzt ganz viel gehört. Manfred, du noch mal bitte kurz.
Ich möchte, weil wir kurz vorm Ende sind, einfach nochmal erwähnen, damit es jetzt allen Zuhörern bekannt wird. Wir waren vorgestern in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum und dieses Projekt wurde ausgezeichnet beim Landeswettbewerb Baukultur in Hessen zusammengebaut und wir durften den Preis von der Ministerin Priska Hinz entgegennehmen und das war eine sehr schöne Veranstaltung, wo wir mit allen Architekten, Bauherren, Mitarbeitern, Fachingenieuren in Frankfurt waren. Und da sind wir ein Stück weit stolz drauf und es ist auch eine Bestätigung, dass wir da was Gutes gemacht haben zusammen.
Ja, dann schließen wir vielleicht ein ganz kurzes Blitzlicht sozusagen nochmal an. Was wünschen Sie sich für das Kasseler Modell in Zukunft? Also wo kann das noch hingehen?
Wir wünschen uns, dass es mindestens genauso gut weitergeht. Das Folgeprojekt ist ja bereits auch schon in den Startlöchern. Wir nehmen sowohl ein ganzes Stück weit die Architektur aus der Bunsenstraße mit und werden in wenigen Wochen den Beginn der nächsten Flüchtlingsunterkunft haben. Das wird ein Projekt sein im Bereich der ehemaligen Josef von Eichendorff Schule, eine Schule, die mittlerweile stillgelegt ist. Und auf diesem Gelände, wir erwarten praktisch tagtäglich die Baugenehmigung, wird ein sehr ähnliches Projekt dann in der Folge starten.
Mhm. Und wir wünschen uns natürlich, dass das Beispiel insofern Schule macht, dass es ein mehr Miteinander auf den Baustellen gibt, unter den Architektenkollegen, unter Bauherren, Architekten, Firmen. So, das würden wir uns auch freuen, dass man das mitnimmt, dass man sieht, dass man damit eigentlich gemeinsam weiterkommt als alleine.
Ja, ich schließe mich dem an und ich hoffe, dass der ein oder andere Kollege, der bisher vielleicht noch nicht in einer Zusammenarbeit mit anderen sowas realisiert hat, dass der hier auch begeistert nach Hause gegangen ist und sagt, ey, das war ja eine Bereicherung. Ich konnte ja vielleicht was lernen von anderen. Das ist ja wirklich was ganz Positives von so einer Zusammenarbeit. Man nimmt ja was mit.
Okay, vielen Dank an unsere Gäste. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie noch einen schönen Abend. Gute Nacht.